Ja, wir wollen heute Morgen uns wieder dem Johannesevangelium zuwenden. Johannes schreibt ja sein Evangelium ungefähr 20 Jahre, nachdem die anderen drei Evangelisten geschrieben haben. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum schreibt er überhaupt? Sind die schon drei da, warum brauchen wir ein viertes Evangelium? Das hängt mit dem jüdischen Rechtsverständnis zusammen, nachzulesen in 5. Mose 19, Vers 15, wo es heißt:
Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen.
Ja, wichtige Aussagen machen zwei oder drei Zeugen. Aber wir haben doch schon drei Evangelien, wir haben drei Zeugen, warum doch einen vierten? Wenn wir uns angucken, Matthäus, Markus, Lukas und jetzt auch noch Johannes, sehen wir, wenn wir darüber nachdenken, dass Matthäus und Johannes beide Jünger Jesu sind, Markus und Lukas hingegen Mitarbeiter von Petrus und Paulus, kein Jünger. Haben wir davon gehört und damit haben wir jetzt sogar zweimal zwei Zeugen und damit ein vollkommen glaubwürdiges Zeugnis dieser wichtigen Errettungsbotschaft. Viele wissen auch, dass die vier Evangelien jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben, unterschiedliche Dinge betonen: Matthäus den König, Markus den Diener, Lukas den Menschen und Johannes Jesus als Gott. Diese vier Wesensarten oder vier Aspekte der Gottheit finden wir schon im Alten Testament. In Hesekiel zum Beispiel stellt Gott sich so vor, da allerdings erst der Mensch und dann der König, weil jetzt noch Mensch werden musste und als erstes sich dann als Mensch der Menschheit offenbart, dann hier in der Gegend oder in der Offenbarung finden wir das auch. Und da ist dann zuerst der König, weil das nächste Mal, wenn Jesus wiederkommt, er als König kommt. Offenbarung 4. Wir sind im Johannesevangelium bisher bis Kapitel 9 vorgedrungen. Da ging es um die Heilung des Blindgeborenen in Jerusalem. Hier war ein Bordell des Herodes-Tempels. Jesus ist seit Johannes 7 in Jerusalem und lehrt dort. Und um dann das Gleichnis, was wir in Johannes 10 gleich lesen wollen, zu verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, dass die religiösen Führer, die im Johannesevangelium die Juden genannt werden, Jesus von Nazareth als den Messias abgelehnt haben. Sie haben gesagt, ist es nicht. Nachzulesen in Kapitel 9, 22 oder 7, 25. Sie meinen, geistigen Durchblick zu haben. Jesus hat aber offenbart, dass es nicht Durchblick ist, sondern dass die Ablehnung Ursache hat, nachzulesen in Johannes 5, Vers 44.
Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht.
Ja, und die Herzenshaltung ist nicht, dass sie objektiv prüfen wollen, was sie die Wahrheit herausfinden wollen, sondern sie wollen eigentlich mehr den Menschen gefallen, menschliche Anerkennung, als dass sie Gott gefallen. Also keine Aufrichtigkeit steckt dahinter, sondern eigene Interessen. Wie hier steht, kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, ist heute aus diesem Glauben gemacht worden, ja, so eine Art Wunschdenken oder Glauben wollen, ich will, etwas glauben, darum geht es hier nicht, sondern Glauben ist eigentlich ein Vertrauen auf nachweisbare Tatsachen in vielen Bereichen, die man nachprüfen kann. Und daraus resultierend, weil man die vielen Bereiche, die man prüfen konnte, geprüft hat, dann ein Vertrauen, dass auch Aussagen, die man nicht prüfen kann, der Wahrheit entsprechen. Also man glaubt an eine Quelle, weil sie sich in vielen Bereichen als wahr erwiesen hat, glaubt ja auch in Dingen, die man nicht nachprüfen kann. Das tun diese religiösen Führer nicht, weil sie nicht in Aufrichtigkeit suchen, sondern an die ihre Interessen vor Augen haben und nicht Gott gefallen wollen. Die Konsequenz daraus, Jesus redet in Gleichnissen. Es spricht mehr in Klartext den Leuten, wie er sich zum Beispiel in Galiläa offenbart, sondern er spricht jetzt in Gleichnissen. Matthäus 13, Vers 10 wird das ein bisschen erklärt, damit die geistig Bereiten, anders als die religiösen Führer, die Jesus schon abgelehnt haben, verstehen können. Also wenn wir jetzt ein Gleichnis lesen, kommt es darauf an, geistig bereit zu sein, verstehen zu wollen. Es erklärt es dann später, aber es geht nicht um Geschichten, die nun für Kinder sind oder leicht verständlich, sondern Gleichnisse müssen gedeutet werden. Wir lesen Johannes 10, Vers 1.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafherde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe bei Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete.
Ja. Soweit das Gleichnis, und jetzt redet Jesus weiter, und das war auch diesen, und daraus dann dieses Gleichnis deuten. Johannes 10, Vers 7.
Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hört nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.
Tja, mit diesen Worten erklärt dieses Gleichnis. Für uns vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar, wie Jesus sagt, ich bin. Viele kennen die Ich Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Ist dieses Ich Bin der Name, der Eigenname Gottes. So hat Gott sich am Dornbusch Mose gegenüber offenbart und gesagt, ich bin der Ich Bin. Hebräisch Jahwe, der Name, den die Juden gar nicht auszusprechen wagen aus Herrlichkeit und Ehrfurcht vor Gott. Und so nennt Jesus sich hier. Er sagt, ich bin. Damit ist jedem Juden klar, er macht sich selbst zu Gott. Damit sagt er, er ist der Gott und Mensch. Er ist der Messias, der im Alten Testament angekündigt ist. Genau das, die religiösen Führer sagen, ist er nicht. Also Jesus ist, sagt, ich bin der Messias. Und er vergleicht sich als den richtigen, wahren Messias mit Dieben und Räubern, falschen Messias. Im Judentum hatte es bis Jesu kommen schon viele gegeben, die gesagt haben, ich bin der Messias. Danach auch, wenn die Juden Jesus ja nicht als den Messias anerkennen. Es gibt jede Menge falsche Messias. Behaupten kann das jeder von sich. Und darum geht es in diesem Gleichnis. Es werden Jesus von Nazareth, der wahre Messias, mit Dieben und Räuber, mit falschen Messiasen verglichen. Und die Frage ist, auf wen hören die Schafe? Die Schafe, wer sind die? Was ist mit Schafen gemeint? Lesen wir nach, kann Hesekiel 34, ab Vers 15 oder 15 und 30, 31.
Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. So werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Volk Israel, mein Volk sind, spricht Gott der Herr. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott der Herr.
Bei den Schafen geht es also um Menschen. Die Schafe sind ein Bild für Menschen. Nicht rühmlich in unseren Augen, aber trotzdem ist dieses Bild da. Und es geht hier, das sehen wir aus dem Text, um das Haus, das Volk Israel. Gott bezeichnet das Volk Israel als Schafe. Aber wir sehen doch, gibt es Unterschiede, und Schafe meinte die Hörer auf ihn als Messias, andere, die nicht hören. Das ging in Römer 2 erklärt, Vers 28.
Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht den Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott.
Das Volk Israel wird insgesamt als Schafherde bezeichnet. Alle sind Schafe. Aber wir sehen hier eine Zweiteilung. Sieht einmal die äußerlich den Buchstaben nach zum Volk Israel gehören. Und es gibt die innerlich dem Herzen nach für ihre Gesinnung zum Volk Israel gehören und die Anerkennung vor Gott suchen. Wir haben gesehen, die Pharisäer, die religiösen Führer, gehörten äußerlich zum Volk, aber suchten mehr die Anerkennung von anderen Menschen als die Anerkennung Gottes. Es gibt aber jene im Volk Israel, die Anerkennung Gottes suchen. Schafe, die also auf den Messias hören, die Gott an uns stellen. Diese Schafe hören nicht auf die falschen Messias, weil sie erkennen, dass falsche Messias hier als Zivilräuber bezeichnet gekommen sind, das erklärt Jesus hier, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Sie meinen es also nicht gut mit den Schafen. Die haben nicht Gutes vor. Der wahre Messias ist gekommen, damit die Schafe gerettet werden. Er ist gekommen, um ihnen Weide zu schaffen, dass sie versorgt werden, ernährt werden. Und er ist gekommen, letztendlich, dass sie Leben haben, Leben im Überfluss. Hier geht es natürlich nicht um materiellen Überfluss, sondern um geistiges Leben, geistigen Überfluss. Damit können wir sagen, Jesus als der wahre Messias, die Schafe, der Überrest, also die wirklich auf Gott ausgerichtet sind, aus dem Volk Israel, hören auf ihn, sie kennen ihn als den Messias und vertrauen ihm. Bei den falschen Messiasen hören die Schafe nicht auf ihn, sie vertrauen ihn nicht, und sie erkennen anhand des Alten Testamentes, was da gesagt worden ist, dass diese Messias nicht richtig sind. Sagen, tun sie zwar, aber sie sind es nicht. Jesus als der wahre Messias ist gekommen, um Rettung zu bringen, Gemeinschaft mit Gott. Die falschen Messias bringen den Tod, die ewige Trennung von Gott, würden ihn vertrauen. Jesus, der wahre Messias, gibt Leben und Leben im Überfluss, geistiges Leben. Falsche Messias bringen Verderben, Tod und Verderben. Jetzt geht's weiter, Jesus sagt,
ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dem Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Dem Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und ich bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe.
Jesus zeichnet sich hier als den guten Hirten. Der wahre Messias ist der gute Hirte, vergleicht sich ganz klar mit dem Mietling. Auch hier wieder eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite Jesus, der gute Hirte, auf der anderen Seite die Mietlinge. Das wird hier gesagt. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, obwohl sie ihm gehören. Er ist der Schöpfer, er hat einen Anspruch auf sie, aber er ist gekommen, um sein Leben zu lassen für die Schafe. Und das als Mietlinge, die rennen weg, wenn Äcker droht, wenn der Wolf kommt. Sie fliehen und kümmern sich nicht um die Schafe. Jetzt hingegen, die gute Hirte kennt sie durch und durch, er liebt sie, er meint es gut mit ihnen, er hat Gutes vor und ist vertraut mit den Gedanken, mit den Wesen der Schafe, er hat Gutes für sie vor, anders als sie mitnehmen. Soweit die Erklärung dieses Gleichnisses, bis hierhin die gerade rühmlich für die religiösen Führer, aber ja, das haben sie im jüdischen Kontext erstmal so aufgenommen. Und jetzt kommt im nächsten Vers aber eine Aussage, die Juden völlig außer sich macht und aufbringt. Vers 16.
Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Es wird eine Herde und ein Hirte sein.
Schafe, haben wir gesehen, ist eine Bezeichnung für das Volk Israel. Wie Jesus nun sagt, er hat auch noch andere Schafe. Sagt er damit, es gibt außerhalb des Volkes Israel auch noch Menschen, die mit Gott versöhnt werden können. Für die Juden eine völlig unverschämbare Aussage. Jesus deutet hier letztendlich die Gemeinde an als Herde, die aus Juden und Nichtjuden besteht, die ihm als guten Hirten vertrauen. Das war für Juden völlig undenkbar, nicht vorzustellen, dass es außerhalb Israels Heil, Versöhnung mit Gott geben soll. Heute in Vers 17, dort sagt Jesus.
Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
Ja, der Vater und der Sohn lieben sich und sind eins. Es ist hier nicht so gemeint, dass der Sohn etwas tut und der Vater ihn deswegen liebt, sondern weil beide sich lieben und in Liebe verbunden sind, ist es Anliegen des Vaters, dass alle Menschen gerettet werden sollen. Zugleich auch das Anliegen des Sohnes, und er ist bereit, sein Leben zu lassen, um das zu ermöglichen. Dann kriegen wir auch gesagt, dass Jesus sein Leben nicht erlässt, weil er keine Kraft hat, sondern er lässt es ganz bewusst. Es ist nicht so, dass Jesus mit seiner Menschwerdung seine Macht abgegeben hätte und jetzt erkannte, dass sie römischen Soldaten und die Volksmänner stärker gewesen wären als er. Er hätte zu jeder Zeit diese Allmacht gebrauchen können. Das haben wir heute Morgen in dem Einlied gesungen. Er könnte 1000 Engel rufen, das wäre überhaupt kein Problem für ihn als Schöpfer gewesen. Er hätte alle römischen Soldaten hinwegfliegen können. Aber er hat es nicht getan, er hat ganz bewusst diesen Auftrag ausgeführt in völliger Einheit mit Gott, dem Vater, mit dem Ansinnen, Menschen zu retten. Gott, der Vater, kann gerecht, rechterweise Menschen retten, die sich auf dieses Opfer Jesu am Kreuz verlassen. Vers 19.
Da stand wiederum eine Spaltung unter den Juden und dieser Worte wegen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinn, deshalb hört ihr auf ihn. Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen?
Hier sehen wir die unterschiedliche Reaktion. Wir wissen mittlerweile, der Grund, dass die religiöse Führung Jesus ablehnt, überhaupt nicht die Tatsachen prüft, die er getan hat, zum Beispiel ein Blind zu heilen. Sie sagen einfach, er ist nicht der Messias, er ist ein dämonischer Zicht, er ist von Sinn. Das liegt daran, dass sie gar nicht um Gottes Willen für Gott leben, sondern für andere Menschen, für die Anerkennung der Menschen. Ja, hier vielleicht mal ein bisschen Fakten eingestreut. Bei der Analyse von den Menschen, die sich bekehrt haben, lässt sich statistisch oder kommt statistisch raus, dass Menschen, die allermeisten, die sich bekehren, das vor dem 25. Lebensjahr tun. Also, die meisten Menschen bekehren sich jung. Es ist immer Gnade, mit der man sich bekehrt und Gott, sich Gott unterordnet. Aber wenn ältere Menschen, die älter sind als 25, Jesus als Gott annehmen, ist noch größere Gnade, als sie das in jungen Jahren tun. Warum? Weil der Mensch irgendwie seine Weltanschauung zurecht bastelt und entweder Gott einbezieht oder nicht. Die religiösen Führer haben das nicht getan. Ihnen ging es um die Anerkennung von den Menschen. Wer objektiv Tatsachen prüft, wie einige, die es hier vorschlagen, die sagen, guckt euch mal an, was er getan hat, seine Worte stimmen, er hätte sonst diesen Blinden gar nicht heilen können. Das sind diejenigen, die objektiv prüfen und nachdenken und die schon eine Entscheidung getroffen haben.
Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus.
Fest der Tempelweihe, Anfang Dezember. Jesus zum Blaubüttenfest Anfang Oktober, 2 Monate vorher ungefähr nach Schulte gekommen. 2 Monate ist er da. Und jetzt kommt diese heuchlerische Frage, die ich auf den ersten Blick ganz gut erhört. Wie lange hältst du unsere Seele in Zweifel? Das hört sich so an, als ob sie die Wahrheit wissen wollen, damit sie ihr gehorchen. Aber wir haben gesehen, es geht ihnen, den religiösen Führern, überhaupt nicht um die Wahrheit. Sie haben Jesus schon lange abgelehnt. Jesus von Nazareth hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er der Messias ist. Aber die religiösen Führer wollten das nicht sehen und wollten nicht anerkennen. Deswegen hochgradig heuchlerisch, verlogen, böse diese Frage. Jesus sagt dann weiter.
Jesus antwortet ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht vor meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach.
Jesus sagt ihnen, ihr wollt nicht glauben. Ich habe es euch schon gesagt, aber es geht nicht um die Worte, früh die Tatsachen, früh die Werke. Aber das tun sie nicht, weil sie Jesus ideologisch schon abgelehnt haben. Die, die Jesus folgen wollen, seine Schafe hören auf die Stimme, auf das, wie es ihnen sagt, weil sie geprüft haben und wahrgenommen. Was geschieht mit denen, die auf Jesus hören?
Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins.
Diejenigen, die Jesus vertrauen, ihn prüfen und vertrauen, bekommen ewiges Leben. Und zwar ewiges Leben, was absolut sicher ist. Hier geht es um Heilssicherheit. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Gott hält sie absolut sicher. Die Frage, die sich uns nun heute Morgen stellt, ist, auf wen hören wir? Welche Stimme hörst du? Hast du für dich ganz persönlich Jesus von Nazareth als Gott, als den Messias erkannt? In der Zeit, in der wir leben, in der seit Jahrhunderten die historisch kritische Methode Zweifel sieht, wo seit Jahrzehnten durch die Evolutionstheorie grundlegende Zweifel gestreut werden, müssen wir uns erstmal sicher sein, dass es Gott überhaupt gibt. Hast du für dich anhand von Tatsachen geprüft, ob es Gott gibt? Hast du aufgrund von Tatsachen geprüft, ob die Bibel Gottes Wort ist, ob das, was in ihr drin steht, verlässlich ist? Nicht nur, wie heute durch die Bibelkritik gedacht wird, Gottes Wort enthält Teile, du musst immer gucken, was stimmt und was nicht, sondern ist die Bibel in ihrer Gesamtheit von 1. Mose bis Offenbarung Gottes Wort, bist du davon überzeugt, aufgrund von Tatsachen? Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen oder einem Umfeld, wo das klar war, wo du von Anfang an gesagt gekriegt hast, du bist für Gott verantwortlich, die Bibel ist Gottes Wort. Gut, großer Segen, aber im Heranwachsen, wenn du irgendwann reifer und älter wirst, Erwachsener, wobei leider nicht alle Erwachsenen heute reich sind, aber gehört das zusammen. Also von diesen kindlichen vertrauen auf die Tatsachen, die dir gesagt worden sind. Musst du im Größerwerden irgendwann selber prüfen, Tatsachen prüfen, um zu überzeugen zu kommen, dass Gott wirklich da ist, dass die Bibel Gottes Wort ist. Denn sonst hat sie überhaupt keine Autorität für dich. Und du kannst dich nicht darauf stellen, du kannst dich nachprüfen, ob Jesus wirklich der Messias ist. Ob das stimmt, was er sagt, oder ob nicht irgendwas anderes stimmt, was andere sagen, die gut reden können, gut darstellen können, tolle Filme machen und sonst was. Bist du überzeugt, dass Gott ist, Gott Gott ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, aufgrund von nachprüfbaren Tatsachen und dass Jesus letztendlich Gott ist? Wenn du das bist, ist die letzte Frage heute Morgen: Folgst du Gottes Wort? Folgst du dem, was Jesus gedacht hat? Natürlich bezüglich des Errettungsweges, Errettung aus Gnade durch das Opfer Jesu Christi, aber er hat auch noch ein paar andere Dinge gesagt. Folgst du dem oder nicht? Ich möchte schließen mit den Versen 27 und 28 aus Johannes 10, der Aussage Jesu besagt:
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen ewiges Leben.